Schön zu sehen, wie so die Generationen gemeinsam Gottesdienst feiern und dass jeder dann auch so auf seine Art und Weise unterwegs sein darf und jetzt die Kleinen ihren Spaß haben. Mal gucken, ob wir sie heute auch noch draußen sehen werden oder nicht. Ich fand es vorhin auf jeden Fall sehr cool und sehr gemütlich, als sie die meisten schon in Hausschuhen rein sind, in Socken, wo ich dachte, ja, es ist ein schönes Zeichen, wenn man Gemeinde so als Zuhause ansieht, dass man sich tatsächlich wohlfühlt, ne? Strumpfhose, Hausschuhchen. Und dachte, richtig gut. Da wäre man hier und da vielleicht auch gerne lieber nochmal Kind. Wenn ihr Jesus um eine Sache bitten dürftet, die er euch beibringen soll, was wäre das? Eine Sache, von der ihr wünschtet, dass ihr sie könntet und Jesus bitten könntet, dass er sie euch beibringt. Für manche von uns würde diese Bitte vielleicht in diese großen Kategorien der Wunder fallen, die Jesus getan hat, dass man es zum Beispiel mal cool fände, auf dem Wasser laufen zu können. Oder als Weinliebhaber, dass man zu Hause den Wasserhahn aufmacht und da einfach immer Wein rauskäme. Für andere von uns wäre es vielleicht so eher die Kategorie, wie Jesus Menschen begegnet ist. Dass er immer genau wusste, hey, was geht in den Menschen vor sich, was brauchen sie, was bewegt sie gerade. Gerade auch so in Seelsorgesituationen oder wenn man so das Gefühl hat, hey, der Mensch rückt nicht so wirklich mit dem raus, was eigentlich los ist, wäre das ja oft hilfreich in der Begegnung mit Menschen, wenn man nochmal so einen ganz anderen Blick in sie hineinhaben könnte. Für manche andere wäre es vielleicht, wie könnte man angst- und sorgenfrei leben? Wir hätten ganz unterschiedliche Kategorien, die wir um Jesus bitten würden. Und ich denke immer, boah, ich würde voll gerne so Klavier spielen können. Ich würde mich gerne ans Klavier setzen und einfach spielen können. Denn ich hatte vor bald einem Monat wieder mal meine erste Klavierstunde. Und es hört sich einfach ganz anders an als das, was ich erlebe. Und da denke ich mir, boah, wenn ich Jesus um eins bitten könnte, dann wäre es einfach Klavier spielen zu können, ohne diese Zeit des Übens und dieser manchmal wirklichen Verzweiflung, wie ich meine Finger sortieren muss, damit das nachher auch rauskommt, was da auf dem Notenpapier steht. Und so sind wir ganz unterschiedlich unterwegs. Und wenn wir uns in diese Situation versetzen, die Jünger von Jesus damals hatten die Möglichkeit, Jesus um all das zu bitten, das er ihnen beibringen soll. Doch die Jünger hatten nur eine Bitte an ihn, genau eine Bitte, was er ihnen beibringen sollte. Und das ist, Herr, lehre uns zu beten. Und wäre das auch die eine Bitte, die uns gerade in den Sinn gekommen ist, wenn wir Jesus darum bitten könnten, was er uns beibringt, dass wir Jesus bitten, uns das Gebet zu lehren? Ich muss zugeben, es wäre nicht an Top 1 gewesen bei mir. Aber es ist das Gebet, das die Jünger damals faszinierte. So diese Beziehung und die Innigkeit, die Jesus zu Gott, zum Vater im Himmel hatte. Und wir selbst können wahrscheinlich nur erahnen, was diese Beziehung ausgemacht hat, was diese Beziehung auch so ausgestrahlt hat, dass die Jünger eben diese eine Bitte an Jesus hatte. Und so wie die Jünger damals das Gebet irgendwie faszinierte, sie aber auch irgendwie fragend sein ließ, sie innerlich beschäftigte, daran hat sich bis heute meistens nichts geändert. Gerade dann, wenn wir als Nachfolgerinnen und Nachfolger in Beziehung zu Jesus stehen, dann ist das Thema Gebet auch immer etwas, was uns irgendwie beschäftigt. Denn wir Menschen sind als anbetende Wesen und betende Wesen von Gott her erschaffen. Und kennen es wahrscheinlich aus unserem eigenen Leben, dass Gebet immer mal wieder ein dynamischer Prozess ist. Manchmal fällt es uns total leicht zu beten, manchmal fällt es uns richtig schwer. Manchmal fließen die Worte nur aus uns raus, der Lobpreis sprudelt, wir fühlen uns von Gott gesehen, erleben vielleicht sogar auch Gebetserhörungen, sehnen uns ins Gebet hinein und manchmal scheint es so, als würden unsere Gebete förmlich an der Decke kleben. Worte kommen uns nicht in den Sinn. Es scheint ein anstrengender Kampf zu sein. Wir haben vielleicht auch Probleme, Dinge auszusprechen. Und wenn wir Gebet hier und da auch manchmal mit einem eher schlechten Gewissen verbinden, dann sind wir damit nicht alleine. Gebet ist und bleibt, glaube ich, ein Prozess, der uns ein Leben lang begleiten wird. Und wer, wenn nicht Gott, wüsste, wie es uns Menschen im Thema Gebet geht? So lässt uns Jesus nicht alleine stehen, wenn es eben um dieses große Thema geht. Die Jünger bitten diese richten diese Bitte an Jesus. Und relativ zu Beginn seines öffentlichen Wirkens greift Jesus diese Bitte auf. In seiner berühmten Predigt, der Bergpredigt, wo er sagt, hey, dieses Reich Gottes, das mit mir auf Erden begonnen hat, ist so ganz anders als all das, was ihr kennt. Und wenn ihr euch fragt, wie Gebet geht, dann gebe ich euch hier einige Hinweise. Und so nimmt er uns mit hinein in das Thema Gebet. Dazu lese ich aus Matthäus 6 ab Vers 5. Hier lehrt Jesus, wenn ihr betet, macht es nicht so wie die Heuchler, die sich dazu gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, damit sie von den Leuten gesehen werden. Ich versichere euch, das ist dann schon ihr ganzer Lohn. Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Ihr sollt vielmehr so beten, unser Vater im Himmel. Und dann folgt daraufhin das Vater unser. Und es ist interessant, dass Jesus seine Lehreinheit über das Thema Gebet damit beginnt, dass er erstmal in zwei Punkten sagt, wie es nicht gehen soll. Wir sollen nicht beten wie die Heuchler in aller Öffentlichkeit und wir sollen nicht plappern wie Menschen, die Gott nicht kennen. Und damit sagt er erstmal zwei äußerlich wahrnehmbare Dinge, wie Gebet nicht funktionieren soll. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann haben diese Äußerlichkeiten sehr viel mit dem Innenleben von Menschen zu tun. Und wenn Jesus lehrt, das ist immer sehr spannend, dass er das aufgreift, was die Menschen aus ihrem Alltag, aus ihrer Gesellschaft und ihrem Leben sowieso schon kennen. Und so macht es Jesus auch hier. Denn zur damaligen Zeit war es üblich, an mindestens drei Zeiten des Tages, morgens, mittags und abends innezuhalten, anzuhalten, alles aus den Händen zu legen, um Gott anzubeten. Und dabei konnte es natürlich passieren, dass man gerade in der Öffentlichkeit unterwegs war, dass man dort dann stehen blieb und in der Öffentlichkeit betete. Und soweit ist das auch alles in Ordnung. Nur gab es Menschen, eben diese betitelten Heuchler, die zu Hause standen, auf ihre damals nicht vorhandene Armbanduhr geguckt haben und gesagt haben, von hier bis zur Synagoge brauche ich circa eine Viertelstunde. Ich glaube, ich laufe jetzt mal los, um genau zum Tageszeitengebet an der Synagoge zu stehen. Sie sind also losgelaufen, haben sich zeitlich organisiert, um dann zufällig in der Öffentlichkeit zu landen, um dort gesehen zu werden, wenn sie die Arme hochgehoben haben, um in der Öffentlichkeit zu beten. Und das ist es, was Jesus kritisiert. Dass dieses heuchlerische Verhalten, dass diese äußerlich wahrnehmbare Haltung nicht zur Herzenssache zählt, was Gebet eigentlich sein soll. Die äußerlichen Motive und die innere Haltung passen bei diesen Menschen einfach nicht zusammen. Sie gehen nicht ins Gebet, um dort Gott zu begegnen, sondern sie gehen ins Gebet, um gesehen zu werden. Und Jesus sagt dann gleich schon, was diesen Menschen blüht. Es blüht ihnen, dass sie dort einfach nur von Menschen gesehen werden und dass das dann auch schon ihr ganzer Lohn ist. Sie stehen also irgendwo an einem öffentlichen Platz, beten dort, es kommen Menschen vorbei, sehen diese Menschen, nicken anerkennend, denken, boah, du nimmst es ernst mit diesem Tageszeitengebet, Respekt, denken vielleicht auch, boah, cool, der hat den Mumm, das zu machen und laufen weiter. Und das, was die Menschen, die beten, bekommen als ihren Lohn, ist eben dieses. Ein anerkennendes Nicken und diese Gedanken, die sie nie erfahren werden, dass es jemand vielleicht cool findet, dass sie dort beten. Und nun unterstelle ich uns, dass das nicht das Motivationsproblem ist, das wir heutzutage haben. Dass wir zu Hause stehen und denken, tschakka, in einer Viertelstunde ist es soweit, ich stelle mich irgendwo an den Postplatz, ich stelle mich an Seegärtle, irgendwo, wo im Sommer richtig Highlife ist, wo richtig viele Leute vorbeikommen, um mich dorthin zu stellen, um in der Öffentlichkeit zu beten, um von den Menschen gesehen zu werden. ist eher nicht so gesellschaftlich anerkannt in unserer Hemisphäre. Und das ist, glaube ich, nicht so unser Motivationsproblem. Unsere westlich individualisiert geprägten Ohren hören da schon lieber diesen nächsten Teil, wo es heißt, dass wir in unser Zimmer gehen sollen, dass wir die Tür schließen sollen und dass wir dort für uns alleine dem Vater im Himmel begegnen sollen. Nun soll das hier aber kein Argument dafür sein, dass wir öffentlich nicht beten dürften, dass wir nicht zur Gebetsstunde kommen oder auch im Gottesdienst nicht beten, sondern was Jesus meint, ist das, dass er uns einlädt, Gott so zu begegnen, wie wir sind. Dass wir ihm begegnen, wenn wir die Tür hinter uns zumachen, die Öffentlichkeit draußen lassen, um Jesus dort zu begegnen, wie wir sind, wenn wir alleine sind und nur unser himmlischer Vater anwesend ist. Wenn wir uns nicht gesellschaftlich irgendwie zusammenreißen müssen, dass da, wo jemand sagt, hey, wie geht's dir? Und die Standardantwort ist, danke, gut. Und man weiß genau, nee, ist nicht gut. Deshalb vielen Dank, dass du vorhin so ehrlich warst und auch mit Tränen kämpfst. Das ist genau das, was Gott will, dass wir ihm so begegnen. Und was für ein schöner Raum ist es, dass wir in Gemeinde so unterwegs sein dürfen, dass wir sagen dürfen, wie es uns wirklich geht. Und so will uns Gott begegnen. So wie wir sind, wenn wir als Menschen einfach sind. Auch mal mit der Wut im Bauch. Auch mal, dass wir mit Tränen kämpfen. Dass wir vor Verzweiflung nicht wissen, was los ist. Dass wir uns aber genauso auch einfach mal freuen und denken, huhu, es läuft. So wie wir in dem Moment sind, so will Gott uns begegnen. Und das ist die Einladung Gottes. Dabei geht es nicht unbedingt darum, dass ich zu Hause in meinem Zimmer sein muss, sondern da, wo ich im Gebet Gott begegnen will, das ist die Motivation, die Begegnung mit Gott, unserem himmlischen Vater. Und davon sagt Jesus, dass das belohnt werden wird. Und ich glaube, die Belohnung darin selber ist die, dass wir Gott begegnen. Dass wir einem Gott, einem Vater begegnen, der uns sieht, so wie wir sind, der uns darin heilt, der uns darin Zuversicht schenkt, der uns darin einfach begegnen will, indem er uns sieht. Und ich glaube, für unsere Seelen heutzutage, wo viel Angst herrscht, wo viel Sorge herrscht, wo auch viel Einsamkeit herrscht, gibt es nichts Besseres als das, dass wir ins Gebet gehen, um von Gott, unserem Vater, gesehen zu werden. Im tiefsten Inneren gesehen zu werden. Und einfach zu wissen, hey, Gott kümmert sich. Er weiß, was uns bewegt und er will genau da anknüpfen. Das Zweite ist, was Jesus sagt, wie es nicht gehen soll, dass wir nicht plappern sollen wie Menschen, die Gott nicht kennen. Und hier liegt der Fokus auf diesem Plappern. Dass Menschen Gott nicht kennen, das ist nicht der Vorwurf, sondern dass unnötig viele Worte gemacht werden, in der Hoffnung, erhört zu werden. Und auch hier greift Jesus etwas aus seinem kulturellen Umfeld auf. Denn wenn man dort damals in den Städten und Dörfern unterwegs war, dann kam man, je nachdem wie groß die Stadt war, auch an Tempeln vorbei, die anderen Gottheiten gewidmet waren. Und dort standen eben auch Menschen, die diese Gottheiten angebetet haben und das manchmal in endlos langen Monologen, laut schreiend, singend, viel Aufmerksamkeit erregend, aber auch nur in der Hoffnung, um Gehör bei diesen Göttern zu finden. Und das ist etwas, das wir nicht tun müssen, nicht tun sollen, weil wir dem lebendigen Gott begegnen. Da muss ich nicht groß laut schreien, um seine Aufmerksamkeit zu haben, sondern ich darf mich auf die Versprechen von Jesus stellen, dass er sieht, dass er hört, dass er weiß, dass er im Raum ist und dass er durch seinen Heiligen Geist in mir lebt. Und dass er eben weiß, was mich bewegt, noch bevor ich ein Wort gesagt habe. Und jetzt soll das nicht heißen, dass wir Gott nicht auch unsere Herzen ausschütten dürften. Es soll auch nicht heißen, dass wir jetzt im Gebet irgendwie mitzählen müssen, wie viele Worte habe ich denn schon gemacht? Gilt es jetzt vielleicht schon als Plappern? Tue ich damit etwas, was Gott überhaupt nicht will? Das ist hier auch nicht das Problem, sondern es ist wieder diese innere Herzenshaltung. Jesus sagt hier, dass wir nicht ins Gebet gehen sollen, nur um unsere Gebete oder nur um Gebetserhörung zu erlangen, sondern wir sollen Gott das ausschütten, was uns bewegt, um die Begegnung mit Gott zu haben, mit Gott selbst, um damit das Vertrauen auszudrücken: Herr Gott, ich lege dir meine Situation hin, aber ich weiß, dass du weißt, was das Beste für meine Situation ist. Häufig beten wir ja so, dass wir Gott die Lösung auch schon präsentieren, die wir am besten finden würden. Und das ist, glaube ich, auch nicht falsch, sondern wir dürfen ja auch mit der Erwartung ins Gebet gehen, dass Gott unsere Gebete erhört, auch nach unserem Willen. Aber dass wir trotzdem sagen: Hey Gott, das ist die Situation, ich weiß, du begegnest dieser Situation am allerbesten und ich lege sie dir hin. Was sie damals aber gemacht haben, gerade vor den Tempeln der Gottheiten, waren, dass sie eben nur ins Gebet gegangen sind, um nur ihren Willen zu bekommen. Nicht um einem Gott zu begegnen, sondern es war quasi diese Zweckgemeinschaft. Ich komme zu dir, weil ich etwas von dir will. Und zur Not tanze ich um dich herum. Mit Feuer, mit weiß ich nicht was. Und vielleicht kennen wir das als Menschen, wenn wir so Freundschaften haben, die so Zweckfreundschaften sind. Dass sich Menschen immer nur melden, wenn sie irgendwas von dir haben wollen und du denkst: Jo, danke. Also danke für gar nichts, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ja keine Freundschaft. Nur wenn ich was will, komme ich, aber ich will nicht dir als Mensch begegnen, ich will nicht dir als Freund begegnen, sondern ich will nur das haben, was du hast, weil es mir gerade dient. Und das soll Gebet eben nicht sein. Wir sollen zu Gott gehen, um unserem himmlischen Vater zu begegnen, der weiß, was das Allerbeste für uns ist. Der weiß, dass wir ihm auf Herzensebene begegnen können. Und ich glaube, wir Menschen wissen eben auch im Vergleich zu diesen Zweckfreundschaften, was hier gemeint ist. Denn wenn wir uns mit Menschen verabreden, die wir kennen, die wir lieben oder auch in der Familie unterwegs sind, dann gibt es da manchmal Zeiten, in denen man sich sehr viel über Organisatorisches austauschen muss, über das, was einfach gerade los ist. Und das ist auch alles in Ordnung. Aber ich glaube, wir alle wissen es, wenn wir manchmal aus Abenden herausgehen, wo wir denken, heute war irgendwas anderes. Wenn wir so mit so einem vollen Herzen nach Hause gehen. Kennt ihr das? Wenn man Menschen auf einer ganz anderen Ebene begegnet ist, wenn man wusste: Hey, heute konnte ich wirklich sagen, was mich wirklich bewegt. Der andere Mensch hat mich gesehen, hat mich wahrgenommen, hat da von Gott her Weisheit reingesprochen, die mich als Mensch einfach irgendwie ein Stück voller macht, die mich zufriedener sein lässt. Ich finde da manchmal schlecht Worte für, aber ich glaube, wir kennen das, wenn wir einfach so richtig voll nach Hause gehen. Und genau das wünscht sich Gott, dass wir ihm mit dieser Herzensbegegnung begegnen. Weil wir einem Gott dienen und als seine Kinder unterwegs sind, der weiß, was los ist. Und das kann mit vielen Worten passieren, es kann aber auch mit wenigen Worten passieren. Es kann einfach nur sein, dass ich einfach über Situationen seufze. Es kann sein, dass mir einfach nur Tränen die Backen runterkullern, weil ich einfach gar nicht weiter weiß. Es kann aber auch genauso sein, dass ich unterwegs bin, vor Freude fast platzen könnte, weil es gerade einfach gut läuft und man einfach so diesen dankbaren Blick kurz Richtung Himmel macht und sagt: Hey Gott, ich weiß ganz genau, dass du das gerade so führst, dass es so gut ist. Und da muss ich immer, gerade in diesen freudigen Momenten, an eine Freundin denken, die mit mir studiert hat. Die hatte dafür nämlich eine ganz eigene Ausdrucksweise und die ging so. Also steht irgendwo in dem Flur. Wir anderen konnten das dann immer nur kurz sehen und denken: Okay, die ist gerade irgendwo anders. Aber was sie damit ausgedrückt hat, war das sogenannte Angel High Five. Also das High Five mit Engeln. Dass sie einfach wusste, alle Engel des Himmels sind um sie herum. Es läuft gerade richtig gut. Und sie hat einfach ein dickes High Five mit jedem Engel im Raum gemacht, den es gab, um auszudrücken: Hey, danke Gott, ich weiß, das alles kommt gerade von dir. Und vielleicht nehmen wir dieses Bild mit, vielleicht trauen wir uns auch mal in unserem Zimmerchen dann auch mal ein Angel High Five auszuprobieren. Oder wir finden einfach so unsere Dinge, wie es geht. Was machen wir jetzt mit all dem? Wenn wir den Text von ganz vorne lesen, dann steht da: Wenn ihr betet. Da steht nicht: Falls ihr beten solltet oder ein anderer Konjunktiv, sondern da steht: Wenn ihr betet. Gott und Jesus und dieser Text setzen voraus, dass wir beten. Und genau dazu will ich uns jetzt einladen, dass wir dieser ureigensten Eigenschaft von uns Menschen nachkommen und beten. Und dafür will ich uns einfach eine gute Minute Zeit geben, dass wir da auf unseren Plätzen Gott begegnen, so wie wir heute Morgen sind. Mit der Freude, die wir mitgebracht haben, mit der Not, die wir mitgebracht haben, vielleicht mit der Verzweiflung, die wir mitgebracht haben, und dass wir uns in seiner Gegenwart ansprechen lassen dürfen, lieben lassen dürfen von ihm, uns heilen lassen dürfen, trösten lassen dürfen, vielleicht auch zurechtweisen lassen dürfen. Aber es geht darum, dass wir unserem himmlischen Vater begegnen. Und vielleicht geht es uns manchmal auch so im kirchlichen Kontext, gerade von Gemeinschaften, dass wir uns vielleicht auch manchmal vorkommen wie Heuchler, dass nach außen hin alles schön in Ordnung ist, schön fromm, wir sind ja sonntagmorgens hier, dass wir uns innerlich vielleicht aber auch ganz anders fühlen. Und ich glaube, es ist immer eine gute Grundlage, Gott auch sowas im Gebet zu sagen. Hey Gott, in mir sieht es gerade ganz anders aus als das, was ich nach außen verkörper. Bitte begegne du dem. Weil ich glaube, wir können nur da anfangen, wo wir offen und ehrlich sind. Nur da können wir wirklich loslegen. Und wenn es ganz neu für dich ist, dann musst du jetzt keine Panik haben, sondern wir bleiben einfach für den Moment auf unseren Plätzen sitzen. Wir nehmen eine Gebetshaltung ein, laden Gott ein, zu uns zu sprechen, sprechen mit unserem himmlischen Vater. Und dabei kann es manchmal passieren, dass es auf Knopfdruck überhaupt gar nicht funktioniert. Dass einem eher Gedanken in den Kopf kommen, was heute Morgen schon alles war, vielleicht das, was heute noch alles sein wird. Oder wenn es euch manchmal so geht wie vielen, dass der Sonntag eigentlich schon der gedankliche Montag ist, dann verurteilt euch nicht dafür, sondern versucht da Gott mit hineinzunehmen, sodass er sprechen kann. Und so lade ich uns ein, dass wir einen guten Moment der Stille haben. Diesen Moment der Stille werde ich mit einem Gebet abschließen. Und dann lade ich uns ein, dass wir genau so diese Gebetszeit beenden, wie der Text weitergeht, indem wir das gemeinsame Vaterunser sprechen. Ich lade uns ein, persönlich vor Gott zu kommen. Jesus, ich danke dir sehr, dass du von Anbeginn der Zeit ein Gott bist, der im Gespräch mit uns Menschen als deine Schöpfung war. Dass du schon immer ein Gott der Kommunikation warst und bist und bleiben wirst. Und dass du uns immer und immer wieder einlädst, mit dir ins Gespräch zu kommen. Jesus, vielen Dank, dass wir wissen dürfen, dass du in diesen Gesprächen nicht schon irgendwelche vorgefertigten Meinungen über uns oder Situationen hast, sondern dass du uns in aller Offenheit begegnest, die man nur mitbringen kann. Und so danke ich dir, dass wir alle Situationen vor dich bringen dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du ein Gott bist, der niemals bereut, für uns gestorben zu sein, dass du kein Gott bist, der sich irgendwie wegdreht oder den Abstand sucht, sondern dass du immer der Gott bist, der auf uns zukommt. Nicht um zu verurteilen, sondern um zu fragen. Und ich danke dir, dass du uns immer die Möglichkeit und den Raum gibst, unsere Sicht der Dinge kundzutun. Sei es mit vielen Worten, sei es mit wenigen Worten. Und dass du darüber hinaus weißt, was wirklich los ist. Und da bitte ich dich, dass wir diese Erfahrung heute und auch in der nächsten Woche und nächsten Zeit machen, in Situationen des Freuds, des Leids, in Situationen der Dankbarkeit, dass du der Gott bist, in dessen Hand unsere Leben sind. Und dafür danke ich dir, dass es die liebende Vaterhand ist, in der wir sein dürfen als deine Kinder. Und Jesus, ich danke dir sehr, dass wir alle unsere Anliegen in das Gebet legen dürfen, das du uns gelehrt hast. Ich lade ein, dass wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Ja, wir